Liebe Gemeinde, es ist eine Woche nach der Bundestagswahl, Tag der deutschen Einheit, Erntedankfest. Die Parteien sondieren heute miteinander, was geht und was nicht geht in der Ära nach Merkel. Was wird da wohl übrig bleiben von den Wahlversprechen? Keine Steuererhöhungen, mehr Klimaschutz, Mietendeckel, Entlastung der Menschen mit niedrigem Einkommen, Digitalisierung. Mal schauen, was wir bekommen. Koalitionsverhandlungen heißt Kompromisse machen. Das eine oder andere Versprechen wird wohl dabei auf der Strecke bleiben. Ich will heute von jemandem reden, der auch einmal etwas versprochen hat und der dann lange Strecken zurückgelegt hat. Aber Kompromisse hat er nicht gemacht. Es hat ihn viel gekostet, sein Versprechen einzulösen, am Ende sogar sein Leben. Ich spreche vom Apostel Paulus. Er hat im Jahr 48 nach Christus bei einem Aposteltreffen versprochen, an die Armen zu denken. Gemeint sind die Armen in der Jerusalemer Gemeinde. Dort herrschte große wirtschaftliche Not, sodass die Jerusalemer Gemeindeältesten Paulus darum gebeten haben, doch bitte in seinen Gemeinden eine Kollekte zu sammeln. Das war eigentlich nur eine Nebensache bei diesem Aposteltreffen. Das Hauptthema war, ob man Getaufte nicht Juden ohne Beschneidung als Geschwister in Christus akzeptieren kann oder ob die sich beschneiden lassen müssen. Darum hat man gerungen. Paulus war das ein großes Anliegen, dass sie ohne Beschneidung dazugehören dürfen. Die Entscheidung fiel dann auch positiv aus und Paulus reiste fröhlich von diesem Treffen in Jerusalem wieder ab. Aber wenig später kam es in seiner Gemeinde in Antiochia damals zum Eklat. Es ging ums Essen. Man saß in vertrauter Runde beim gemeinsamen Mahl, so wie wir nachher, als Besucher aus Jerusalem kamen und Anstoß daran nahmen, dass da unkoscher gegessen wird, dass da aber mit den nicht-jüdischen Christen auch jüdische Christen zusammen an einem Tisch saßen. Und man hielt die jüdischen Speisegebote nicht ein. Das gab Ärger. Paulus war in solchen Fragen nicht zu Kompromissen aufgelegt und er verließ dann auch nach diesem Streit, der nicht in seinem Sinne ausgegangen ist, die Gemeinde. Von da an reiste er ohne aussendende Gemeinde als selbstständiger Missionar durch die Lande. Nur eins verband ihn jetzt noch mit den gesetzestreuen Jerusalemern, sein Versprechen, Geld für die Armen zu sammeln. Nach seiner Abreise besuchte Paulus zunächst die Gemeinden in Galatien, südliche Türkei heute, die hatte er erst kurz vorher gegründet. Dann setzte er noch nach Europa über und gründete zwei Gemeinden in Mazedonien, nördliches Griechenland, heute Thessaloniki und Philippi. Nach einem erfolglosen Missionsversuch in Athen ließ er sich in Korinth nieder. Das war die Hauptstadt der Provinz Achaia. Dort beteiligte er sich an einem Gemeindegründungsprojekt des Missionarsehepaars Aquila und Priscilla. Nach anderthalb Jahren verlegte er seine Missionsbasis auf die andere Seite der Ägäis nach Ephesus. Und von dort aus schrieb er den Korinthern in seinem ersten Brief Folgendes. 1. Korinther 16, 1-4. Was aber die Sammlung für die Heiligen betrifft, so haltet es ebenso, wie ich es für die Gemeinden in Galatien angeordnet habe. An jedem ersten Tag der Woche lege ein jeder von euch zur Seite, was er erübrigen kann, damit nicht erst dann, wenn ich komme, gesammelt werden muss. Nach meiner Ankunft werde ich die Leute, die ihr für geeignet haltet, mit Briefen nach Jerusalem schicken, eure Spende zu überbringen. Wenn es aber angebracht erscheint, dass auch ich hingehe, können sie mit mir reisen. Immer sonntags sollte gesammelt werden. Darauf geht der christliche Brauch zurück, im Gottesdienst Geld einzusammeln. Das tun wir bis heute. Und besonders im Erntedankgottesdienst sammeln wir eine größere Kollekte ein und geben sie dorthin weiter, wo der Bedarf groß ist. Paulus hat später noch zwei weitere Spendenbriefe nach Korinth geschrieben. Die sind in den zweiten Korintherbrief eingeflossen. Und darin schwärmt Paulus davon, wie reichlich die Gemeinden in Mazedonien gesammelt hätten und er berichtet, dass die Landgemeinden in Achaia ihr Opfer schon seit einem Jahr bereitgelegt hätten. Unser Predigttext heute ist aus einem dieser Spendenbriefe. Ich lese aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 9, die Verse 6 bis 15. Ihr könnt sie hier mitlesen. Dies aber bedenkt: Wer spärlich sät, wird auch spärlich ernten. Und wer im Zeichen des Segens sät, wird auch im Zeichen des Segens ernten. Jeder aber gebe, wie er es sich im Herzen vorgenommen hat, ohne Bedauern und ohne Zwang. Denn einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Gott aber lässt euch all seine Gnade reichlich zukommen, damit ihr alle Zeit mit allem reich versorgt seid und darüber hinaus noch Mittel habt zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht: Er hat ausgestreut und hat den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Der aber dem Säenden Samen gibt und Brot zur Speise, der wird auch euch das Saatgut geben in reichem Maße und die Frucht eurer Gerechtigkeit wachsen lassen. In allem seid ihr reich, und in allem zeigt sich ganz selbstverständlich eure Güte, die bewirkt, dass durch unsere Vermittlung Gott gedankt wird. Denn die Ausübung dieses Dienstes gleicht nicht nur den Mangel der Heiligen aus, sie bewirkt auch, dass Gott über die Maßen gedankt wird. Weil ihr euch in diesem Dienst bewährt, preisen sie Gott für den Gehorsam, mit dem ihr euch zum Evangelium von Christus bekennt und für die Selbstlosigkeit, mit der ihr an ihnen und an allen Anteil nehmt. In ihrem Gebet für euch bezeugen sie ihre Sehnsucht nach euch angesichts der überfließenden Gnade, die Gott euch zukommen ließ. Dank sei Gott für seine unbeschreiblich große Gabe. Die Korinther waren anscheinend nicht so leicht zum Spenden zu bewegen. Sie hatten genug Arme in ihren eigenen Reihen. Warum sollten sie für eine Gemeinde sammeln, die sie nicht kennen und die ganz weit weg war? Außerdem hatte nicht Paulus diese gesetzlichen Hardliner in Jerusalem immer wieder scharf kritisiert? Warum sollen die jetzt Geld von uns bekommen? Paulus versucht die Korinther nicht mit Sachargumenten zu überzeugen. Er drückt auch nicht auf die Tränendrüse und malt das Leid der Jerusalemer in bunten Farben aus. Für ihn ist die Kollekte auch nicht einfach Nothilfe. Sie drückt Verbundenheit aus. Da, wo man an unüberwindbare theologische Grenzen gestoßen war. Paulus und die Jerusalemer Hardliner waren sich in dieser Beschneidungsfrage nicht näher gekommen. Da gab es keine Bewegung. Aber das bedeutete für ihn nicht, die Geschwister in Jerusalem alle miteinander abzuschreiben. Ganz im Gegenteil. Wenn man mit Worten nicht weiterkommt, dann sind Taten umso wichtiger. Kleine Zeichen der Aufmerksamkeit und der Verbundenheit. Wir kennen das auch alle, wenn wir mal im Streit mit jemandem sind, dann ist es manchmal schwierig, mit Worten wieder einzusteigen. Aber Gesten sind dann das Kommunikationsmittel der Wahl. Kleine Symbole, mit denen man zu erkennen gibt, du bist mir nach wie vor wichtig. Aber Paulus schreibt davon nichts. Für die Korinther hat der Streit zwischen Paulus und den Jerusalemern keine Bedeutung in ihrem Gemeindealltag. Geld zu geben für Geschwister in Not, das bedeutet für Paulus nicht einfach Verzicht auf einen Teil des Einkommens. Es hat für ihn eine frohmachende geistliche Dimension, wenn es denn nicht mit Unwillen oder aus Zwang geschieht. Er vergleicht das mit dem Aussäen von Samen. Diesen Samen stellt uns Gott zur Verfügung. Damit man wieder eine gute Ernte bekommt, muss man einen Teil der Ernte als Saatgut aufbewahren und einsetzen. Wer nur wenig davon einsetzt, der bekommt die nächste Ernte eben auch weniger. Es ist jedem selber überlassen, wie viel er einsetzt von dem, was er geerntet hat. Manch einer kann nicht viel einsetzen, aber es heißt ja auch nicht, Gott hat den Vielgeber lieb, sondern den fröhlichen Geber hat Gott lieb. Am Ende ist es Gott, der euch all seine Gnade reichlich zukommen lässt, damit ihr alle Zeit mit allem reich versorgt seid und darüber hinaus noch Mittel habt zu jedem guten Werk, sagt Paulus. Reich versorgt sein, So übersetzt die Zürcher Bibel das griechische Wort Autarkeia. Daher kommt unser Wort autark. Autarkeia ist ein Zentralbegriff der stoischen Philosophie. Die war sehr populär zu Paulus Zeiten. Autarkeia, das ist das Ideal der inneren Unabhängigkeit von dem, was sowieso nicht verfügbar ist. Und die Distanz zu den Gütern dieser Welt. Ein philosophisches Ideal. Paulus leiht sich das Wort von den Philosophen, um damit zu sagen, ihr seid durch die Güte Gottes reich versorgt, autark. Deshalb könnt ihr euch innerlich davon freimachen, euren Besitz ängstlich zu horten. Reich versorgt zu sein, das ist nicht objektiv messbar. Es ist eine Frage der eigenen Perspektive, ob wir uns reich versorgt fühlen oder nicht. Wir können auf hohem Niveau unzufrieden sein, weil wir nicht auf einem noch höheren Niveau sind. Wir könnten genauso gut dankbar dafür sein, dass wir auch in diesem Jahr genug zum Leben haben. Gott hat sein Versprechen an Noah eingelöst, dass Saat und Ernte nicht aufhören. Er gibt uns in seiner Güte nicht nur das, was wir für uns selber zum Leben brauchen, er teilt so reichlich aus, dass wir auch noch anderen damit helfen können, jeder nach seinem Maß. Aus dem Reichtum Gottes fließt der Strom des Gebens, der uns zum Teilen fähig macht. Die Gaben, die wir hier so schön aufgebaut sehen, die sind ein Symbol dafür, dass Gottes Erde uns auch dieses Jahr wunderbar ernährt hat. Wir können dankbar sein für alles, was Gott uns an Gutem gegeben hat, auch wenn es für viele ein leidvolles Jahr gewesen ist, aber wir sind noch da. Und das Gute, das wir empfangen haben, ist zugleich unser Saatgut für etwas Neues. Es gibt so einen inneren Zusammenhang zwischen dem fröhlichen Teilen des eigenen Besitzes und dem Empfinden, von Gott gut versorgt zu sein. Was ich weggebe, das ist nicht wirklich weg, sondern es ist auf den unsichtbaren Acker Gottes gestreut. Und der gibt mir das eingesetzte Gut in vielfacher Weise als Ernte zurück. So ist es letztlich Gott, der das alles tut. Er streut durch unsere Hände aus, sodass andere durch unsere Hände etwas von Gottes Hand empfangen können. Wenn wir uns im Kreislauf, in diesem Kreislauf von geistlicher Saat und Ernte, wenn wir uns darauf einlassen, dann werden wir zu fröhlichen Gebern, die sich in Gottes Landwirtschaft ein wenig auskennen und die auf ihre Gesetzmäßigkeit vertrauen. Den Korinthern muss Paulus diese Zusammenhänge erst vorstellen. Sie sind an der Stelle nur bei sich selber und was habe ich davon bei dieser Frage? Und da kann man nicht so viel sagen. Aber sie scheinen sich darauf eingelassen zu haben. Am Ende ist offensichtlich doch noch ein ganz hübsches Sümmchen zusammengekommen. Im Römerbrief, einem der letzten Briefe von Paulus, schreibt er ganz am Ende: Jetzt aber breche ich auf nach Jerusalem, um den Heiligen einen Dienst zu erweisen. Mazedonien und die Achaia haben nämlich beschlossen, eine Kollekte für die Armen unter den Heiligen in Jerusalem zu erheben. Die Notlage der Jerusalemer Gemeinde und die Sammlung in den paulinischen Gemeinden sind lange vorbei. Geschichte. Uns erreichen heute Nachrichten von ganz anderer Not, von Christen und auch von Nichtchristen überall in der Welt. Und je mehr wir davon hören, desto näher scheint der Gedanke zu liegen, dass diese Not übermächtig ist und jeder Euro doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber wer so denkt, der vergisst, dass diese ganze Welt Gottes Ackerfeld ist und dass er uns reichlich Saatgut anvertraut hat, mit dem wir etwas machen können. Etwas, das sogar uns selbst etwas bringt. Paulus setzt genau genommen bei der modernen Frage von uns allen an, was habe ich davon? Was haben wir davon, wenn wir unser Geld hergeben und uns an Spendenaktionen beteiligen? Was haben wir davon, wenn wir unsere Zeit hergeben und in der Gemeinde oder irgendwo anders ehrenamtlich mitarbeiten? Wir haben dadurch Anteil an dem großen Kreislauf des Gebens und Nehmens. Der kommt auch uns zugute letztendlich. Und es ist Gottes Geheimnis, auf welche Weise das im Einzelnen geschieht. Aber es geschieht. Überleg doch mal, wer alles seine Zeit und sein Geld eingesetzt hat dafür, dass ihr jetzt, so wie ihr seid, hier sitzen könnt und Gott dafür dankbar seid, dass er euch Gutes gegeben hat. Auch wir, jeder einzelne von uns, ist so etwas wie ein Acker, auf den jemand anders gute Samen gestreut hat und wo das wächst, was andere in uns gesät haben. Unsere Eltern, unsere Lehrer, unsere Freunde, unsere Gemeinde, wer auch immer, ihr wisst das ganz gut. Paulus nennt seine Sammlung Diakonia, Dienst. Es ist ein Dienst, der nicht nur Not lindert, sondern er bewirkt, dass die Menschen dankbar werden gegenüber Gott, weil sie die Hilfe der Menschen aus Gottes Hand nehmen können. So funktioniert das. Auch jetzt, auch heute. So gesehen ist unser Einsatz an Zeit und Geld immer auch ein Stück Mission, selbst wenn dabei nicht mit Worten gepredigt wird. Wir wären ja heute doch nicht hier, wenn andere nicht ihre Zeit und ihr Geld eingesetzt hätten, um dieses Gemeindehaus zu bauen, mit Worten, mit Taten und Steinen dafür zu sorgen, dass diese Gemeinde innerlich und äußerlich wächst und gedeiht und blüht. Wenn sie nicht ihre knappe Freizeit dafür verwendet hätten, Kinder- und Jugendarbeit zu machen, wo wir vielleicht die ersten Impulse bekommen haben. Es war ein Grundsatz der baptistischen Gründer, Väter und Mütter, die besten Leute in die Kinderarbeit zu schicken. So sind sie erfolgreich gewesen, groß geworden. Sie wussten genau, warum sie das machen. Es ging damals wie heute ums Säen und ums Ernten. Nächsten Donnerstag werden wir den Missionsbeauftragten unseres Bundes für den Süden Deutschlands hier zu Gast haben. Mit ihm zusammen wollen wir über unsere Mission nachdenken, die wir hier in Heilbronn und im Heilbronner Land haben. Er wird uns erzählen, wie Mission heutzutage funktioniert, wie sie nicht funktioniert. Wir alle haben Mission erlebt wahrscheinlich in unserer Vergangenheit. Wir wissen, dass manches nicht mehr so gut funktioniert. Traktate verteilen, Zeltmission, kommen eher weniger Leute dazu zum Glauben dadurch. Aber es gibt andere Wege und wir haben Spezialisten dafür, die Gemeinden beraten. 8 Leute sind da bis jetzt angemeldet. Da geht, glaube ich, noch mehr. Der kommt extra aus Marburg angefahren dafür. Aber auch für 8 Leute kommt er angefahren. Menschen brauchen heute immer noch fröhliche Geber, die ihre Gaben für andere einsetzen, die da etwas aussehen, damit neue Menschen Gott danken und ihn preisen. Darauf läuft das ganze Geben letztlich hinaus, dass Gott den Dank und die Ehre bekommt, dass Menschen dafür aufmerksam werden, dass es diesen Kreislauf von Geben und Nehmen gibt und sie auch da eingebunden sind. Dass sie Gott danken dafür, dass er auch sie reich versorgt. Dafür, dass er uns Christus gegeben hat. Christus letztlich ist der Grund allen Dankes. Der hat uns Hingabe gelehrt und der hat die Menschen gelehrt, dass sein Leben wie ein Weizenkorn ist, das in die Erde fallen muss, das sterben muss, damit viel Frucht daraus werden kann. Diesen Weg ist er für uns gegangen, damit wir ihm auf diesem Weg nachfolgen. Dasselbe Prinzip vom Loslassen und Frucht empfangen gilt auch für unseren Umgang mit dem Besitz, den Gott uns anvertraut hat. Ein Teil davon ist Saatgut. Wie groß der Teil ist, das hängt von der Größe unseres Vertrauens ab. Im Alten Testament hat man gesagt 10%. Es darf auch mehr sein. Es kann auch weniger sein. Das hängt an uns. Wir sind nicht unter dem Gesetz. Paulus hat sein Versprechen, an die Armen in Jerusalem zu denken, am Ende eingelöst. Er hat die Kollekte selber überbracht, aber er wurde in Jerusalem verhaftet und später als Gefangener nach Rom geschickt. Dort konnte er noch eine Weile wirken, bevor er wahrscheinlich unter der Christenverfolgung unter Kaiser Nero nach dem Brand von Rom getötet wurde. Er hat sein eigenes Leben ausgesät und damit viel Gutes bewirkt. Ohne den Heidenmissionar Paulus, der so konsequent war in der Frage nach Beschneidung oder nicht, wären unsere heidnischen Vorfahren wohl nicht Christen geworden und die ganze Weltgeschichte hätte einen anderen Verlauf genommen. Danken wir Gott dafür, dass er seinen Samen durch seinen langen Arm auch in unsere Herzen gesät hat und dass wir heute daran mitarbeiten können, dass er auch an anderen Orten und in anderen Generationen aufgeht. Amen.